Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Lora. Hier ist wieder die Sendung vom KOFRA, dem Kommunikationszentrum für Frauen zur Arbeits- und Lebenssituation in München. Im Internet findet ihr nähere Infos auch unter kofra.de. Wir senden alle 2 Monate, immer am dritten Donnerstag um 17 Uhr. Heute hören Sie den Vortrag Blondinen im Management, was wir von Frauen im Management lernen können. Ein Vortrag und eine Lesung von Heidi Stopper. Zum Thema Blondinen im Management beglücken, faszinieren, verwirren. In diesem Buch geht es um die tatsächliche Auseinandersetzung mit erfolgreichen Frauen und ihrer beruflichen Situation. Es werden kuriose, ungewöhnliche und komische Begebenheiten erzählt, mit dem Blick in die Welt von Frauen, verbunden mit Macht und Karriere. 33 Anekdoten schildern, was den Autorinnen von Aufsichtsrätinnen, Vorständinnen, Geschäftsführerinnen, Unternehmerinnen und Führungskräften aller hierarchischen Ebenen in Interviews und Gesprächen berichtet wurde. Blondinen im Management vermittelt unverblümt gesetzte Probleme und Geschehen, aber auch Erfolge und große Momente von ganz unterschiedlichen und faszinierenden Frauen. Heidi Stopper hat viele Jahre als Führungskraft und Vorstand im Personalbereich gearbeitet, zuletzt als Vorstand im MDAX. Sie macht Coaching und Beratung von Führungskräften aller Ebenen und besonders des Top-Managements. Sie hat langjährige Konzernerfahrung in unterschiedlichen Branchen. Außerdem Kompetenzen im Coaching, Frauencoaching und Karrierecoaching.
Ich habe über 20 Jahre Industrieerfahrung, seit 2006 mein eigenes Geschäft parallel aufgebaut, jetzt seit 3 Jahren vollständig Unternehmerin und bin leider immer noch eine der wenigen Frauen, die in MDAX und DAX mal in der Vorstandsetage erfolgreich aktiv war. Und ich werde ständig gefragt, erzähl doch mal Heidi oder erzählen Sie mal Frau Stopper, wie ist das denn so? Wie wird man Vorstand oder wie ist das? Da kursieren ja auch ganz viele Geschichten, wie hart das ist oder was man tun muss, um als Frau so weit hoch ins Management zu kommen. Und ich erzähle dann immer eine Anekdote ganz am Anfang von meiner Karriere. Und so werde ich auch versuchen, den Abend zu gestalten. Ich lese Episoden aus dem Buch. Ich habe 3 ausgesucht. Es sind 40 Frauen interviewt worden für das Buch. Alle Top-Managerinnen von Familienunternehmen, die die Nachfolge übernommen haben oder von Frauen, die heute im Vorstand oder Aufsichtsrat sind, Geschäftsführerinnen und auch Frauen auf der ersten Ebene unter der Top-Ebene im Unternehmen. 40 Frauen, ganz unterschiedliche Typen, ganz unterschiedliche Branchen. Und die haben uns Geschichten erzählt. Jede ungefähr 3 bis 4 Anekdoten aus ihrem Managerinnenleben. Und wir haben eine Auswahl davon ins Buch genommen. Da sind sehr lustige Anekdoten drin, da sind sehr traurige drin, da sind tragische Anekdoten drin. Und es sind aber auch sehr mutmachende Geschichten drin. Manchmal spielen Männer eine ganz tolle Rolle und manchmal spielen Männer keine ganz so tolle Rolle, so wie es halt im Leben ist. Und ich würde es ganz gern so machen heute Abend, dass ich schon auch ein bisschen aus meinem eigenen Werdegang erzähle, so ein bisschen aus dem Nähkästchen für Sie. Ganz am Anfang meiner Karriere habe ich schon festgestellt, man bekommt sehr, sehr viele Ratschläge. Wenn man als junge Frau startet, bekommt man unglaublich viele Ratschläge, Gefragte und Ungefragte. Und viele von diesen Ratschlägen sind sehr gut, manche halt aber auch nicht. Ich erzähle von 2 Ratschlägen ganz am Anfang meiner Karriere. Fangen wir erstmal an mit dem, wo ich meinen eigenen Kopf entwickelt habe. Mir wurde ganz oft gesagt, Frau Stopper, Sie müssen nicht so viel lachen. Wenn Sie ernst genommen werden wollen von Ihren Kollegen, dann hören Sie mal auf, die ganze Zeit so freundlich zu sein. Und lachen Sie doch nicht so viel. Und überhaupt, Sie könnten sich ja auch anziehen und benehmen wie Ihre Kollegen. Dann habe ich mir meine Kollegen so angeguckt und habe festgestellt, es kann nicht sein, dass ich nur dann erfolgreich sein kann, wenn ich so werde wie die anderen. Und ich habe für mich selber entschieden, nein, ich ziehe keinen schwarzen Hosenanzug an. Ich ziehe rote Pullover an und ich ziehe gelbe Seidenoberteile an. Und ich will der Farbkleck sein, auch innerlich, in diesem ganzen Business-Spiel. und habe festgestellt, dass da mit diesem Ratschlag bin ich gut gefahren. Es ist überhaupt nicht verkehrt, wenn man gesehen wird, auch als Frau beim Arbeiten. Ich habe mich nie als Frau versteckt. Ich lache bis heute sehr, sehr viel. Ich glaube ohnehin, Humor hilft in allen Lebenslagen, auch in den nicht so schönen. Und bin immer mit der Weiblichkeit auch ganz gut gefahren. Ich bin oft unterschätzt worden. Aber es mal unter uns, gibt es eine bessere Ausgangsbasis, als unterschätzt zu werden. Weil in den Situationen habe ich mich immer durchgesetzt. Leute, die länger mit mir zu tun haben, haben auch den Fehler nicht gemacht, zu glauben, wenn jemand sehr freundlich ist und viel lacht, dann hat man ganz leichtes Spiel nur mit dem. Weil ich habe ja schon auch meinen eigenen Kopf. Ich glaube nur, dass wir mit einem guten Miteinander und auch mit Humor an der richtigen Stelle uns das Leben und auch die Zusammenarbeit beim Arbeiten viel angenehmer machen. Wir haben so viele angespannte Situationen und wenn dazwischen drin jemand eine Situation auflockern kann, das ist sehr, sehr willkommen. Ich bin gut damit befahren, ich bin heute mit einer grünen Strickjacke unterwegs und mit einer Jeans und da fühle ich mich sehr wohl darin. Also diesen Ratschlag, sieh aus wie die anderen und lach nicht so viel, habe ich nicht bedacht. Was ich allerdings als sehr wertvoll erachtet habe, irgendwann habe ich einen Disput erlebt mit einem Kollegen und ich hatte mich total angegriffen gefühlt. Ich habe es schwer genommen, ich habe es mit nach Hause genommen. Das kennen Sie bestimmt, wenn man irgendwie sich so persönlich tangiert fühlt und man kann die Arbeit nicht bei der Arbeit lassen, sondern man nimmt es nach Hause. Und da hatte ich einen ganz tollen Chef zu der Zeit, der hat dann zu mir gesagt, Heidi, jetzt komm mal her, ich spüre, da knirscht's, ja, du, irgendwas stimmt doch da nicht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, ich ärgere mich so über den Kollegen, der mich da irgendwie so anschießt und das wird mir schwer fallen, damit umzugehen. Und dann sagt er, überleg dir gut, ob das tatsächlich ein persönlicher Angriff ist oder ob nicht ihr einfach einen Rollenkonflikt hat, weil er muss in seiner Rolle ganz andere Dinge sicherstellen als du in deiner. Und das hat einen natürlichen Rollenkonflikt und das hat vielleicht nicht so viel mit dir als Person zu tun, als vielmehr mit der Rolle und mit der Aufgabe, die ihr beide im Unternehmen habt. Da habe ich dann tatsächlich länger drüber nachgedacht und habe dann mal versucht, anders da drauf zu schauen und mich mal in denjenigen reinzuversetzen. Wie geht das so aus seiner Sicht? Warum verhält er sich so? Und dann habe ich schon auch verstanden, dem geht es nicht um mich, also ich bin gar nicht gemeint, sondern ich in meiner damaligen Rolle. Der wollte einfach was durchsetzen, dem ich im Wege stand. Und dann hat er angefangen, massiver zu werden, in dem sich durchsetzen wollen. Und das war ein ganz wertvoller Ratschlag, den ich bis hoch in die Vorstandsetagen habe hervorragend brauchen können, weil es geht immer mal wieder um konfliktäre Situationen. Es geht immer wieder um total unterschiedliche Interessen, die ausgefochten werden müssen. Und wenn man da die Dinge leicht persönlich nimmt, leidet man sehr und man wird nicht mehr gut bei dem, was man tut. Deswegen, das war für mich so ein ganz wertvoller Ratschlag ganz am Anfang meiner Karriere, an dem ich noch genug dann Möglichkeiten hatte zu üben in den weiteren 20 Jahren. Das ist nicht so, dass es mit einem Ratschlag in Mark und Bein übergeht, sondern ich habe mir auch viele blutige Nasen geholt und habe ganz schön viel üben müssen. Aber ich würde mal sagen, unterm Strich, das war eins der wertvollsten Ratschläge, die ich bekommen habe. Also die Botschaft ist, hören Sie sich gut hin, wenn da jemand kommt und Ratschläge gibt. Und auch wenn das Leute sind, die Sie sehr schätzen, überlegen Sie immer, ist es ein guter Ratschlag für mich oder ist es einer, den ich höre, den ich reflektiere, aber wo ich es dann doch so mache, wie ich es denke. Dann würde ich jetzt die erste Geschichte lesen. Damit Sie mal so ein Gefühl bekommen, die Geschichten im Buch sind immer relativ kurz. Es sind immer Erzählungen, nicht von der ganzen Karriere, sondern es sind wirklich immer Situationen, die rausgenommen wurden aus so einem Managerinnenleben. Und das sind ganz unterschiedliche dabei. Ich lese Ihnen mal ein paar Überschriften. Übers Flirten oder die schwere Kunst, Komplimente zu machen. Es haben viele von Ihnen bestimmt schon erlebt, dass Männer, wenn sie uns loben wollen, versuchen sie so ein bisschen einen flirtigen Ansatz, weil sie gar nicht so gewohnt sind, wie sie gut im Businessleben mit uns umgehen sollen. Und manchmal ist es ja auch sehr charmant und manchmal missglückt es auch vortrefflich. Da ist eine Geschichte dabei, wo es ganz vortrefflich missglückt ist. Dann ist eine Geschichte drin, wir gehen als ganzer Mensch zur Arbeit. die lese ich Ihnen. Das ist auch meine Grundüberzeugung. Früher hat man uns gesagt, Emotionen sind ganz schlecht bei der Arbeit. So wie man mir gesagt hat, lach nicht so viel, sei nicht so emotional, sei viel nüchterner. Bei der Arbeit geht es nur um die Sache. Wenn ich eins gelernt habe in den letzten 23 Jahren, das ist Quatsch mit Soße. Ja, wir gehen immer als ganzer Mensch zur Arbeit mit allen unseren Emotionen. Das, was Sie heute vortrefflich beobachten können, selbst auf den Vorstandsetagen, ist sehr archaisch. Da geht es sehr viel um Macht. Wer setzt sich durch? Es ist eine höchst emotionale Angelegenheit. Ja. Und manchmal geht es ja auch nicht nur darum, dass wir emotionale Dinge bei der Arbeit erleben, sondern manchmal haben wir im Privaten Emotionales und nehmen das mit zur Arbeit. Das ist die erste Geschichte, die ich gleich lesen werde. Dann haben wir einige Geschichten drin zum Thema sexuelle Nötigung. Sind neue Frauen Frischfleisch? Wir haben erschütternde Geschichten gehört von zwei Geschäftsführern, die erzählt haben, wie mehrfach in ihrer Karriere sie grenzwertige oder schon deutlich über die Grenze hinausgehende Situationen erlebt haben. Wir haben Geschichten drin, bei denen der Chef hervorragend die Mitarbeiterin gefördert hat, wo männliche Chefs geradezu heldenhaft für ihre Mitarbeiterin angestanden sind. Und wir haben natürlich eine Geschichte drin, die heißt Der Kampf am Herd. Die werde ich auch lesen. Da ist der Titel Mach Karriere, sei dir aber deine Rolle als Mutter und Ehefrau bewusst. Das höre ich von so vielen Frauen. Wenn die Männer glauben, die Karriere ganz toll zu unterstützen, indem sie sagen, du darfst schon Karriere machen, solange zu Hause alles läuft. Insgesamt einen ganzen bunten Strauß an kurzen Geschichtchen. Die erste heißt, wir gehen als ganzer Mensch zur Arbeit. Eigentlich hätte ich rundherum glücklich sein können. Mein Job und mein Leben liefen wie am Schnürchen. Ich bekam sehr viel Anerkennung. Dann zerriss vor einem Jahr das Idyll, eine Krankheit, die keiner voraussehen konnte, und baute sich drohend auf. Meine beste Freundin, wie eine Schwester, so nahe stehen wir uns, erkrankte an Krebs. Ich wollte es nicht glauben, als sie mir am Telefon von der Diagnose erzählte. Schon seit einiger Zeit fühlte sie sich müde, was wir auf ihren stressigen Job in einer Anwaltskanzlei schoben. Sofort fuhr ich zu ihr und wir heulten erst einmal unendlich lange gemeinsam. Das Leben ist einfach nicht gerecht. Diese wunderbare Frau, dieser tolle Mensch hatte einen ernsten Feind in sich. Ich fühlte mich so machtlos, war total ausgeliefert. Wir berieten das weitere Vorgehen, um eine Chemotherapie würde sie ja nicht herumkommen. Das hatten ihr die Ärzte bereits gesagt. Ich hatte die Bilder vieler Kranken und die Ängste von ihnen im Kopf. Nun war so ein Schicksal an meiner Seite. Die nächsten Tage saß ich wie betäubt am Schreibtisch. Mein Team hatte gerade eine schwierige Nuss zu knacken und mein ganzer Einsatz war gefragt. Fast mechanisch tat ich aber nur meinen Job. Mein herzliches Lachen war verschwunden. Und unruhig schaute ich auf das Handy-Display, ob es neue Nachrichten von der erkrankten Freundin gab. Anfangs neckten mich meine Kollegen, erkundigten sich nach Liebeskummer oder der berühmten Laus, die mir wohl über meine Leber gelaufen sei. Länger war das nicht aufzuhalten und so rückte ich beim Wochenmeeting mit der Sprache heraus. Entschuldigte mich für meinen inneren Rückzug und erklärte die Hintergründe. Jeder in der Runde kannte so einen Fall aus dem eigenen Familien- oder Freundeskreis. Die meisten hatten irgendwie Verständnis. Das ging einige Wochen gut, aber meine Stimmung wurde nicht besser. Die wachsende Sorge um die Freundin und die Aufmerksamkeit, die ich ihr gab, nahmen mich ganz ein. Gemeinsam fuhren wir zu Untersuchungen und abends sprachen wir endlos über die Ängste, die Hoffnung und auch über mögliche alternative Therapien. Entsprechend gerädert kam ich morgens zur Arbeit, hielt mich mit Kaffee wach und drosselte mein Engagement in der Firma, obwohl ich gerade das eigentlich nicht wollte. Meine Freundin ist alleinstehend wie ich. Den Kontakt zu ihren Eltern hat sie vor Jahren abgebrochen. Da war nur noch ein Schaubenhaufen. Irgendwie hatte ich das Gefühl, alles hängt an mir. Schließlich nahm mich der Geschäftsführer zur Seite, holte meinen Teamleiter dazu und sprach Klartext mit mir. Verständnis hin oder her, ich hatte Leistung zu zeigen und der Konzern sei kein Streichelzoo. Zugegeben, mir waren in letzter Zeit öfters kleine Fehler passiert. Ich wirkte oft abwesend, zu unbeteiligt, meinten beide. So ging es nicht weiter. Ob sie mich abschieden in ein anderes Team, wo ich weniger Schaden einrichten konnte, schoss es mir sofort durch den Kopf. Auf alles gefasst sah ich sie an. Auf alles? Nein, nicht auf das. Die beiden Männer waren sich einig, sie wollten mich behalten und genau in dieser Position und in diesem Team. Gleichzeitig stand für sie fest, dass in den nächsten Wochen und Monaten nicht mit meiner vollen Leistung zu rechnen war. Zumindest nicht, solange meine Freundin sich in dieser akuten Krise befand. Kurzum, sie boten mir an, in ein 6-monatiges Sabbatical zu gehen. Eine Freistellungsvereinbarung könnte das alles regeln. In dieser Zeit könnte mich ein externer Interim-Manager vertreten. Hauptsache, ich käme wieder zurück. War das eine große Geste oder Kalkül, wollten sie mich etwa loswerden? Ich zögerte und bat um Bedenkzeit. Abends besprach ich mich mit der Freundin. Einige Monate zusammen einen schwierigen Weg gehen, wir könnten beide daraus lernen, war mein erster Gedanke gewesen. Die Freundin wollte mich nicht unter Druck setzen. Entscheide du, sagte sie nur. Es wird ein Höllenritt, wenn du sie begleitest, doch auch, wenn du es nicht tust, flüsterte die Zweiflerin in mir. Schärfe mit der Auszeit wieder deinen Blick fürs Wesentliche, sprach die Mutige in mir. Ich warf sogar heimlich eine Münze, um mir die Entscheidung leichter zu machen. Ich wollte meiner besten Freundin nahe sein, gleichzeitig hatte ich Angst um meinen Job. Werde ich dort wieder so nahtlos anknüpfen können? Dann hatte ich nachts einen Traum. Ich saß an meinem Schreibtisch im Büro und aß. Und ich aß und aß und ich wurde nicht satt. Immer neue Teller mit Borgen der leckersten Sachen wurden mir gebracht, doch ich blieb hungrig. Ich sah diesen kuriosen Traum als eine Botschaft. Meine Arbeit, die Erfolge und Herausforderungen erfüllten mich und machten auch viel Spaß. Aber das, was mich wirklich nährt, fehlt dennoch. Dahinter die zutiefst menschliche Frage, wie ich das Leben als geschenkte Zeit sehe, die ich nutzen, verantworten und auch auskosten will. Unsere Zeit ist leider begrenzt. Und ich glaube, wer das wahrnimmt, lebt anders, dankbarer. Die Krankheit meiner Freundin machte mir das sehr deutlich. Die Entscheidung war also gefallen. Ich nahm die Auszeit an. Der Interim-Manager war schnell gefunden. Eine Freiberuflerin mit Biss und Empathie. Keine Notlösung, sondern ein vollwertiger Einsatz auf Zeit. Vereinbart wurde eine kurze, 14-tägige Abstimmung via Skype über alle Neuigkeiten. Darauf bestand ich. In einem halben Jahr wollte ich nicht ganz vom Team entfremdet werden. Was eine derart schwere Krankheit bedeutet, wissen alle, die sie bei einem Freund oder engen Verwandten begleitet haben. Man stellt sich auch als Nicht-Betroffener die großen Fragen des Lebens und des Sterbens. Ich zog zu meiner Freundin, begleitete sie zur Therapie und ging mit ihr stundenlang durch die Wiesen spazieren. Wir lachten viel, den Tod vor Augen wird man ironisch. Und wir weinten auch viel. Pralles Leben, dachte ich, und lieh uns ein PS-starkes Cabrio, mit dem wir ins Grüne fuhren, und wir fühlten uns in diesem Moment kurz frei wie Löwinnen. Die Therapie schlug an, zwar langsam. Nach den 6 Monaten war sie noch lange nicht über den Berg, doch in uns war etwas entstanden, eine Gewissheit, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Was man mitnimmt, ist ein gelungenes Leben, eine Aufforderung an jeden, der sich im Job aufreibt oder seine Zeit vertändelt. Und wer kommt schon lebend aus diesem Leben heraus? Diese Botschaft hatte ich verstanden. Die begrenzte Zeit, die wir haben, will ich intensiv und mit Verantwortung nutzen. Zurück im Job. Ich war tatsächlich zurück. Mein Schreibtisch, mein Team, meine Vorgesetzten. Alles war wie immer und doch nicht. Die Interim-Managerin hatte echt einen klasse Job gemacht und mir ein bestelltes Feld hinterlassen. Ich war sehr froh darüber. Wenngleich es mir schon auch einen kleinen Stich gab, so leicht ersetzt worden zu sein. Bis heute bin ich meinem damaligen Chef dankbar, dass er mich ins Sabbatical geschickt hatte und danach wieder so selbstverständlich in die Organisation aufgenommen hat. Ich weiß von vielen anderen, bei denen das Sabbatical das Aus in ihrem Job war und die nach dem Sabbatical mit einem Handschlag und einem kleinen Scheck verabschiedet wurden. Leider. Ich hatte eine unglaublich intensive Zeit, habe mich sehr weiterentwickelt und hatte letztlich auch einen Chef, auf den ich mich voll verlassen konnte. Was für ein Geschenk. Meine Freundin ist 3 Jahre später erneut an Krebs erkrankt und hat den Kampf nicht gewonnen. Ich vermisse sie so sehr. Wir nehmen uns immer im Ganzen mit zur Arbeit. Das ist eine traurige Geschichte und trotzdem auch eine ganz positive, weil hier Raum gegeben wurde. Jeder, der Krebsfälle im Freundes- oder im Familienkreis hat oder es selbst erlebt hat, weiß, wie dankbar man ist, wenn man da Unterstützung bekommt. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich erzähle jetzt noch eine Episode aus meinen Berufsanfängen. Mein allererster Job, noch während dem Referendariat. Ich bin Juristin, also ich habe mehrere Ausbildungen, aber die erste ist, ich bin Volljuristin. Und als Juristin macht man zwischen dem ersten und dem zweiten Staatsexamen ein Referendariat. Das sind 2 Jahre, wo man so unterschiedliche Stationen durchläuft. Und meine erste Station war am Landgericht. Und ich dachte, toll, ans Landgericht kommen bestimmt nur die Guten. Und ich war damals mit Prädikatsexamen selbstbewusst aus dem Studium marschiert und dachte, die Welt gehört mir. Habe meine Zuteilung gesehen als Landgericht und habe dann am nächsten Tag bin ich ins Landgericht marschiert und da hingen dann so Listen, zu welchem Richter wer zugeteilt ist. Und ich habe dann schon, bevor ich überhaupt die Liste erreicht habe, habe ich schon Beileidsbezeugungen bekommen. Damit konnte ich nicht so viel anfangen, weil ich dachte, naja, die übertreiben ja alle total. Vielleicht sind sie auch nur neidisch, habe ich nur gedacht. Und ich habe dann am nächsten Tag um 10 Uhr bin ich einbestellt worden von dem Richter, der für mich zuständig war. Und der hat nicht viel Aufhebens gemacht, hat, glaube ich, noch nicht mal damals Hallo gesagt, aber er hat mir so eine Akte hingelegt, so einen halben Meter, dreiviertel Meter hohen Papierstapel, eine Berufungsakte. Das ist immer eine doppelt dicke Akte, weil die erste Instanz und die zweite mit drin hängt und sagte, er möchte bis morgen, am nächsten Morgen um 9 Uhr das Urteil bei ihm auf dem Schreibtisch haben. Ja, was macht man, wenn man blöd ist und jung? Man nimmt die Akte mit und macht sich an die Arbeit, um am nächsten Morgen um 9 Uhr die Akte auf den Schreibtisch zu legen mit einem Urteil drin. Ja, also ich habe gearbeitet wie wild. Ich habe erstmal, bis ich die ganze Sachlage durchdrungen habe, ist der ganze Nachmittag ins Land gezogen. Bis ich angefangen habe, eine juristische Bewertung zu machen, waren wir dann irgendwann schon späten Abend. Bis ich loslegen konnte mit einem halbwegs vernünftigen Urteil, waren wir dann schon in der Nacht. Und ich weiß noch genau wie heute, um 3:30 in der Nacht ist mein Rechner abgestürzt. Diejenigen von Ihnen, die in meinem Alter sind, die praktisch vorher noch auf der Schreibmaschine aktiv waren und ohnehin mit diesem DOS Benutzerhandbuch neben dran saßen, wissen, was für ein Albtraum das war. Also ich habe dann meinen Mann geweckt, der hat es noch weniger verstanden wie ich, aber gemeinsam haben wir irgendwie in den Handbüchern gewütet und haben es tatsächlich geschafft, dass irgendwie so eine Stunde später war ich wieder drin und ich hatte auch nicht so viel verloren. Also 2 Absätze, das war Gott sei Dank machbar. Die Nerven waren einigermaßen strapaziert, aber ich dachte, ich habe echt ein gutes Urteil, der freut sich morgen, wenn er das sieht. Hab das dann ausgedruckt, habe mich eine Stunde noch ins Bett gelegt und bin dann morgens ins Gericht marschiert, lege ihm den Riesenstapel Akten auf den Tisch und obendrauf in einer Mappe mein Urteil. Und dann schaut er da drauf und sagt zu mir, ich zitiere jetzt, das ist scheiße. Ich wusste nicht so richtig, was ich jetzt dazu sagen soll. Ich dachte, naja, so ganz ernst kann er es ja wohl nicht meinen. Und habe dann zu ihm gesagt, ja, wie er den sehen könne, dass es nichts ist, wenn er gar nicht reingeguckt hat. Und dann sagt er zu mir, von Ihnen ist nichts zu erwarten. Was macht eine selbstbewusste, taffe Frau in so einem Moment? Sie geht erstmal raus in den Flur zum Heulen. Das ist auch genau das, was ich gemacht habe. Ja. Ich bin raus im Flur, habe fürchterlich geheult und habe gehofft, dass mich niemand sieht. Und irgendwann kam in meinen Kopf so ein Gedanken, Moment, irgendwas stimmt hier nicht. Warum stehst eigentlich du hier und heulst und nicht er? Ich glaube, das war auch ein ganz wichtiger Moment für mich. Und dann dachte ich, so geht das nicht, das kann ich so nicht stehen lassen. Und dann bin ich zum Landgerichtspräsident und habe mir einen Termin geben lassen habe ihm die Situation geschildert und der hat gleich zu mir gesagt, oh, Frau Stopper, wir haben so gehofft, dass es mit Ihnen besser wird. Also der war schon bekannt dafür, dass er nicht so sehr sozial geschmeidig war. Ich glaube, so wurde er damals formuliert. Er hat mir allerdings gesagt, dass er inhaltlich und fachlich der Beste ist. Und da kam ich so ein bisschen ins Denken und dachte, eigentlich will ich ja immer schon von den Besten lernen. Das ist die beste Quelle, um gut voranzukommen und das mitzunehmen, was man mitnehmen kann in so einer Station. Und habe dann mit dem Landgerichtspräsidenten einen Deal gemacht und habe gesagt, okay, ich gehe wieder zurück, ich bespreche das mit ihm. Ich will nur einen Freibrief, dass wenn ich es nicht hinbekomme, dass ich jederzeit woanders hinkomme und bitte dann zu einem sehr netten Ausbilder. Der Landgerichtspräsident war, glaube ich, ohnehin schon erstaunt, dass ich nochmal zurückgehen wollte und hat gesagt, ja klar, so machen wir es. Und ich bin dann erst am nächsten Tag, also ich habe so ein bisschen Vorbereitungszeit für mich selber gebraucht, habe mir am nächsten Morgen dann einen Termin geben lassen und ich habe in dieser Nacht dieses Gespräch, das ich vor mir hatte, glaube ich, 70 Mal hoch und runter geredet, in allen Varianten. Und habe dann irgendwann festgestellt, dass für mich die stimmigste Variante war, schon sehr klar die Grenze zu setzen und zu zeigen, wie geht man mit mir nicht um, aber gleichzeitig auch eine Türe aufzulassen, dass er auch mit mir weiterarbeiten kann. Und dann bin ich am nächsten Morgen da reinmarschiert, mit ganz schön schlottrigen Knien und habe aber wohl einen ganz guten Aufschlag gemacht. Ich habe ihm versucht klarzumachen, dass man mir gesagt hat, er ist der Beste und dass ich schon von den Besten lernen will und dass ich überzeugt bin, dass ich von ihm was lernen kann. Aber nur, wenn er die Rahmenbedingungen einhält, unter denen man überhaupt mit ihm arbeiten kann und mit denen man von ihm lernen kann. Und dass ich von meiner Seite bereit bin, einen zweiten Anlauf zu machen, wenn er es auch ist, so, dass es für uns beide dann passt. Und das war eine ganz spannende Sache. Also ich musste eigentlich so muttechnisch über mich rauswachsen, um dieses Gespräch zu machen. Und das hat aber so unglaublichen Effekt gehabt, der war wie umgedreht. Also der war jetzt nicht Prinz Charming hinterher, das habe ich aber auch gar nicht erwartet. Aber der war mit mir extrem fördernd, der hat versucht, glaube freundschaftlich aus sich herauszuwachsen und mit mir sehr nett umzugehen im Rahmen dessen, was ihm möglich war. Der hat mich für einen Lehrauftrag empfohlen. Ich war dann eine der, glaube ich, der einzigen Referendare, die jemals einen Lehrauftrag bekommen hat an der Universität. Und der hat sich für mich total ins Zeug gelegt. Ich glaube, der hat jemanden gebraucht, der einmal sagt, hier ist Stopp, und zwar so auf eine Art und Weise, dass er das hat gut akzeptieren können. Und das ist auch was, was ich mitgenommen habe in meine Karriere. Man darf sich überhaupt nichts gefallen lassen. Das heißt aber nicht, dass man im dauernden Kleinkrieg ist. Und das heißt auch nicht, dass jeder Hund, der da vorbeilauft, dass man den anbellen muss. Man muss sich schon raussuchen, welche Kriege und welche Schlachten wir schlagen wollen. Aber dann, wenn es wichtig ist, muss man hinstehen. Und das hat mir ganz viel Selbstbewusstsein gegeben, wenn es wieder schwierig wird, hinzustehen. Und ich hatte viele Situationen in meiner Karriere, wo es nötig war, dass ich Flagge gezeigt habe und dass ich mich gewehrt habe. So Situationen im Gehaltsbereich kennen sehr, sehr viele Frauen. Ich war deutlich schlechter bezahlt als meine männlichen Kollegen, obwohl ich in Anführungszeichen immer als das sogenannte Talent galt und gefordert wurde, aber gehaltlich so weit entfernt von meinen männlichen Kollegen, die auch einige Jahre älter waren als ich. Da musste ich kämpfen. Ich hatte später etliche Kämpfe mit Vorgesetzten, mit Kollegen, die ich habe kämpfen müssen. Und auf eine Art und Weise immer hoffentlich so, dass dem anderen die Türe bei mir immer so weit aufbleibt, dass eine gute Einigung rauskommen kann. Wollt ihr die nächste Geschichte hören? Ich gehe jetzt in die Welt des vermeintlich Skurrilen. Ja, als ich die Geschichte gehört habe, dachte ich ja, also sowas Bizarres, das habe ich ja schon in meiner ganzen Laufzeit viel gesehen, aber das nicht. Und als ich dann hinterher mit einigen Frauen sprach, haben die mir bestätigt, dass sie das also durchaus kennen, sodass diese Geschichte nicht nur in diesem Fall wohl stattgefunden hat, sondern öfters. Absprachen auf der Toilette heißt der Titel. Der neue Job fühlte sich sehr gut an. Der Wechsel in eine andere Branche war extrem spannend und ich voller Energie. Mein Chef bescheinigte mir große Autonomie und übertrug mir eine hervorragende Aufgabe. Natürlich traf ich auf eine Männerwelt, eine Ebene unter dem Vorstand, war das nun mal so. Doch diesmal hatte das Team bereits einen Zusammenhalt, der auf einer höchst kuriosen Methode fußte. Hätte ich es nicht selbst erlebt, würde ich es nicht glauben. Die Männer trafen geheime Absprachen auf der Toilette. Stand im Meeting eine wichtige Entscheidung an, verließen die Herren einer nach dem anderen mit den fadenscheinigen Entschuldigungen den Raum, mal dringend privat telefonieren, mal ganz schnell auf die Toilette, mal noch kurz was besorgen. Wer wollte das erwachsenen Menschen verbieten? Saßen dann diese Männer wieder zusammen, waren sie einer Meinung oder überstimmten die anderen? Die Methode war filmreif und leicht zu durchschauen. Einmal verließ ich ebenso den Raum und folgte einem dieser Männer. Er verschwand in der Herrentoilette. Soweit, so in Ordnung. Doch dann tauchten nach und nach die anderen Männer auf und verschwanden ebenso in der Toilette. Geräumig genug war sie ja, ein diskretes Sachenmeeting zu ermöglichen. Ich kochte vor Wut. Wie konnte ich diese Farce aushebeln? Die Toilette zu verschließen war natürlich keine gangbare Option. Offensichtlich praktizierte man seit langem diese Sitzungen, so selbstverständlich wie der Männerbund agierte. Entweder war mein Vorgänger mit von der Partie gewesen und hatte resigniert. Unisex-WCs müssen doch her, kam mir sofort als Idee. Mit einem Mal wäre das Problem aus der Welt gewesen, ich zettelte eine Klorevolution an. Naja, die anderen sahen natürlich nicht die Notwendigkeit und brachten die absurdesten Gegenargumente ins Feld. Mein Vorschlag schlug hohe Wellen, selbst der Betriebsrat befasste sich mit dem Für und Wider von Urinalen in abgetrennten Kabinen. Um jeden Kachelzentimeter wurde gekämpft. Am Ende war ich die Einzige und konnte mich nicht durchsetzen. Die Herrentoilette blieb, wie sie war. Leider fehlte mir auch der Rückhalt der weiblichen Belegschaft. Zu fremd war den Frauen der Gedanke, neben sich auf der Toilette einen Kollegen zu wissen. Doch dem Schattenkabinett, denen zog ich den Zahn, indem ich feste Pausen bei den Meetings einrichtete, mehrere 5 Minuten für die Herren mit den besonders schwachen Blasen. In den Sanitärräumen dudelte fortan auf meinen Vorschlag hin Fahrstuhlmusik und ein neuer, extrem künstlicher Aprikosenduft machte den Aufenthalt nicht eben lauschiger. Seltsam, gegen den Norf, tötende Dauerbegeselung und den süß penetranten Geruch hatte außer dem Männerbund keiner was. Doch war ein Willen zur Absprache da ein Weg. Die Herren suchten sich andere Möglichkeiten auch über das Smartphone, das unter dem Tisch bedient wurde. Manchmal glaubte ich, einer Schulklasse beim Spicken zuzusehen. Sollte ich Störsender im Meetingraum installieren lassen, langsam wurde es ziemlich albern. Und auch meine Überlegungen schossen ins Kraut. Ganz ließen sich die Absprachen nicht unterbinden, doch sie waren zumindest vor Ort ganz schön schwer für mich geworden. Immerhin ein Teilerfolg. Die Klüngelei schmerzte mich, da sie gegen mein hohes moralisches Wertesystem sprach und ich habe ihnen den Aufenthalt in der Toilette schwieriger gemacht. Im Grunde hätte hier nur der komplette Austausch des ganzen Teams geholfen. Die Sache war verfahren, das Kabinett hatte sich so eine Art Lebensbundprinzip gegeben. Man blieb in Kontakt und hob sich in neue Positionen. Eine zutiefst toxische Situation, die dem ganzen Konzern schadete, so meine Sicht. Als Einzelner war dagegen nichts auszurichten und auch vom Vorstand bekam ich keine echte Unterstützung, obwohl diesen die faulen Manöver durchaus bekannt waren. Ich kam so nicht weiter, es war eine zu hohe Mauer. Manchmal muss man gehen, um sich nicht zu entfernen. Von sich, von seinen Idealen. Ich kündigte. Ein Erdbeben für mich, denn ich war mit so viel Enthusiasmus angetreten. Einige Wochenenden blieb ich für mich, ging in Klausur und gönnte mir noch auf guten Ratschlag meiner Freunde eine Ayurveda-Kur auf Sri Lanka. Man sollte sehr viel mehr Zeit mit Glücklichsein verbringen, sagte mir die thailändische Masseurin, während sie meinen Körper traktierte. Wieder in Deutschland regten sich dann doch meine Lebensgeister und ich stürzte mich in den Bewerbungsprozess. Es dauerte nicht lange und ich hielt einen neuen Arbeitsvertrag in der Hand. Da bin ich jetzt, seit 6 Jahren. Ich habe die Toiletten kontrolliert. Ich liebe meine Arbeit. Love it, change it or leave it. Stimmt halt doch. Ja, das ist aus einem kuriosen Kabinett, war diese Geschichte. Wir haben sie auf jeden Fall im Buch aufgenommen, nachdem uns so viele Frauen gesagt haben, sie kennen so etwas. Ja, sie kennen tatsächlich, dass Männer aus Meetings rausgehen, in den Toiletten verschwinden, dort konspirieren und wieder zurückkommen. Ich finde, das ist eine Anregung für uns Frauen, das könnten wir doch auch mal probieren. Sie kennen mit Sicherheit viele von Ihnen, Sheryl Sandberg, die COO von Facebook, hat viele Bücher geschrieben und hat ganz viel, mit der gibt es ganz viele Statements zum Thema Frauen und Karriere, was müssen wir tun. Ich stimme ganz vielen nicht zu, was sie so sagt, ja, dass Frauen sich dreimal anstrengen müssen und wie Männer werden müssen, dieses Lean-In-Prinzip, die ganze Zeit Vollgas, damit es was wird. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist, aber sie hat auch ganz viele tolle Sachen gesagt. Unter anderem hat sie mal gesagt, die wichtigste Karriereentscheidung, die eine Frau treffen kann, ist die Wahl ihres Ehemannes. Und die nächste Geschichte heißt Der Kampf am Herd. Mach Karriere, sei dir aber deine Rolle als Mutter und Ehefrau bewusst. Ich hege eine tiefe Liebe zu meinem Mann. Genauso wie ich war auch mein Mann in der Forschung tätig. Mein Mann ist 10 Jahre älter und hatte schon einiges an Erfahrung im Berufsalltag lernen können. Während ich mich von Anfang an immer wieder behaupten und durchsetzen musste, war für meinen Mann der Start völlig unproblematisch. Meine damaligen Beobachtungen zeigten, dass es männliche, junge Kollegen einfacher haben als die weiblichen. Das beobachtete nicht nur ich so, sondern den weiblichen jungen Kolleginnen ging es allen ebenso. Umso schöner war für mich, dass mein Mann mich unterstützte, mir mit Rat und Tat zur Seite stand. Er war so viel weiter oben auf der Karriereleiter als ich. In den letzten Jahren habe ich 3 Kinder geboren. Bereits als schwangere Frau spürte ich, wie ich in meinen Arbeitsaufgaben von der Führungsebene beeinträchtigt wurde. Der damalige Präsident der Forschungseinrichtung sagte eines Tages zu mir, ob sie denn in Zukunft auch noch mit mir rechnen könnten. Natürlich, antwortete ich ihm bestürzt. Was sollte denn diese Frage? Wir leben doch im 20. Jahrhundert. Ich hatte vor, weiterzuarbeiten. Mir machte meine Arbeit ja auch sehr viel Freude. Egal, ob ich schwanger oder Mutter war, ich hatte damit zu kämpfen, ernst genommen zu werden und manchmal hatte ich es satt, mich ständig zu beweisen, dass ich trotz meiner Mutterrolle genauso zur Verfügung stehe wie eh und je. Nach einigen Jahren meiner Tätigkeit für das Institut stellte sich mir eine neue Herausforderung. Ich hatte die Gelegenheit, parallel zu meiner forschenden Tätigkeit eine GmbH zu übernehmen und besaß die Voraussetzungen dafür. Ich hatte genug Erfahrung. So wie es sich gehört, besprach ich die Veränderung mit meinem Mann. Und es war schon fatal, als er mir zustimmte. Aber sagte, sei dir aber deiner Rolle als Mutter und Ehefrau bewusst. Er machte mir mal wieder unverblümt klar, dass er erwartete, dass ich weiterhin alle Belange, die Kinder und den Haushalt betreffend, alleine zu managen hatte. Seine Karriere war schon einige Zeit auf einem Peak, so ein Plateau, und stagnierte. Und bei mir ging noch mal richtig was voran. Mein Mann fand das schon gut, dass ich arbeitete, wollte aber dadurch für sich keinerlei Beeinträchtigung. Das zeigte sich in simplen Alltagshandlungen. Beide kommen wir zur gleichen Tageszeit nach Hause, oft sogar ich nach ihm. Die erste Tätigkeit meines Mannes ist es, den Fernseher anzuschalten oder Zeitung zu lesen, während ich mich um sämtliche Haushaltsbelange kümmere. Ich räume die Wohnung auf, bügle, helfe den Kindern bei den Hausarbeiten. Anschließend bereite ich das Abendessen vor. Das heißt, meine Freizeit widme ich der Hausarbeit und der Erziehung meiner Kinder. Nach Dienstschluss kommt es für mich absolut nicht in Frage, die Füße hochzulegen. Obwohl wir im Haushalt Unterstützung haben, bleibt einfach immer sehr viel zu tun. Ich habe mehrfach versucht, ihn zu mehr Mithilfe zu bewegen. Das hat nur Unfrieden gebracht, aber keine Einsicht und schon gar keine Mithilfe. Manchmal hat es mich sehr aufgerieben und gefrustet. Am Ende habe ich dann halt wieder alles gemacht, so hatten wir zumindest Harmonie. Bei einem Abendessen mit einer anderen berufstätigen Frau bekam ich den Tipp, keine Energie mehr darauf zu verwenden, meinen Mann ändern zu wollen, sondern die Organisation von der erforderlichen Unterstützung in die Hand zu nehmen. Das hat sich für mich als guten Tipp herausgestellt. Ich bin gut im Organisieren und habe generalstabsmäßig die notwendige Unterstützung im Haushalt dann sichergestellt. Seither bin ich entlastet und für meinen Mann ist das okay, solange er sich nicht darum kümmern muss. Mit dem Thema Unterstützung für unsere Karrieren bin ich wohl nicht alleine. Kürzlich war ich auf einer sehr hochkarätigen Veranstaltung, auf der eine Vorständin ausgezeichnet wurde. In ihrer Dankesrede sagte sie, dass sie sich explizit bei ihrem Mann dafür bedanke, dass sie Karriere hat machen dürfen, solange zu Hause alles läuft. Ich liebe meinen Mann und meine Kinder und auch meinen Beruf. Ich weiß, es geht uns prächtig und ich bin sehr dankbar für alles, auch wenn ich oft sehr müde bin. Dennoch würde ich auf nichts davon verzichten wollen. Jetzt hoffe ich, dass mein Mann und ich noch einen guten Weg finden, damit umzugehen, dass meine Karriere sich plötzlich mehr bewegt als die seine. Er scheint mich immer noch gerne als einen Zögling zu sehen, der aber nicht auf Augenhöhe oder gar darüber hinauskommt. Ich bleibe zuversichtlich. Eine der hochdotiertesten weiblichen Wissenschaftlerinnen, die wir in Deutschland haben, hat diese Geschichte erzählt.
Darf ich fragen, vom Alter her, was für eine Generation ist das?
Ich kann das ganz exakte Alter nicht sagen, aber ich kann eine gute Schätzung abgeben. Ich würde mal sagen, Mitte 30. Was hätten Sie gedacht?
Aus der Erfahrung hätte ich immer gesagt, es ist eine ältere Generation, weil man denkt jetzt schon, es ist eigentlich eine Schiftung da, Väter nehmen mehr Elternzeit mal, aber es scheint auch noch ein Rollenverständnis zu sein, dass, wobei ich im Bekanntenkreis viele haben, wo jetzt auch die Frau wirklich Vollzeit arbeiten geht und der Mann Hausmann macht. Also die Gesellschaft, glaube ich, ändert sich schon ein Stück weit, aber sehr langsam.
Kennen Sie diese Torte der Wahrheit? In der Welt und in der Zeit kommt immer einmal am Samstag die Torte der Wahrheit. Und da war kürzlich drin, das ist immer so ein rundes Kreisdiagramm, wo dann so aufgeteilt ist in unterschiedliche Felder. Und dann hieß es immer, die Überschrift war, Frauen, die gesellschaftlich nicht akzeptiert sind. Und die Torte war in 4 Felder eingeteilt. Nur Hausfrau. Das war das erste Viertel. Das zweite Viertel war nur berufstätig. Das dritte war Hausfrau mit Kinder ohne Beruf. Und das vierte war Hausfrau mit Kinder und Beruf. Ja. Ja, die Wertschätzung liegt da, glaube ich, in vielen Bereichen liegt noch hinter dem, was wünschenswert wäre. Und die Geschichten sind erschreckend. Ja. Also wir haben in dem Buch, wir haben alle Altersklassen, ich würde mal sagen, die älteste Frau, mit der wir gesprochen haben, war 62. Die jüngste, eine Unternehmerin, 26. Und kommt Ihnen da was bekannt vor? Können Sie da was, sagen Sie, das sind Geschichten, sowas haben Sie sich noch nie, das, oder ist es so, dass man das Gefühl hat, ja, da kann man schon einiges wiedersehen bei dem, was man selber hat, oder bei dem, was man so um sich herum sehen kann.
Ja, also gerade so dieses, womit ich mich gerade ein bisschen beschäftigt habe, wenn eine Frau ihre Familie ernst nimmt und ihren Job aber auch sehr ernst nimmt und sagt, ich arbeite Vollzeit, ich schmeiße nicht in meinen Job rein, genauso wie man das von einer männlichen Person in der gleichen Position erwartet, aber meine Familie ist mir auch wichtig, wenn mein Kind krank wäre, ist völlig klar, dass ich zu Hause bleibe. Und das ist für Außenstehende, habe ich den Eindruck, auch schwer zu verstehen, dass eine Person beides wichtig findet. Das kann doch nicht sein, dass einem nicht das eine wichtiger ist wie das andere. Oder das passt vielleicht auch nicht zu der klassischen Hausfrau-Mutterrolle, dass ihr der Beruf so wichtig ist. Und das ist, glaube ich, schwierig, damit umzugehen.
Also ich finde, dass es etwas besser geworden ist. Ich höre ja zu diesen Rabenmüttern in Anführungszeichen. Also ich habe meine Karriere mit Kind gemacht. Ich bin seit 27 Jahren mit meinem Mann zusammen, habe einen 22-jährigen Sohn und werde bis heute in Deutschland immer gefragt, mein Gott, Frau Stopper, wie haben Sie das gemacht, Kind und Karriere? Und dann sage ich immer, ich habe nicht 17 Kinder, ich habe 1. Ja, also das geht schon. Mir war Kind immer wichtig. Mir war auch die Beziehungsebene mit meinem Mann wichtig und das kann man hinkriegen. Wir müssen auch aufhören, Frauen zu fragen, wie sie das machen, weil die Männer fragen wir ja nicht.
Eben.
Mhm. Ja. Also wir fragen immer nur die Frauen. Deswegen, ich sage dann immer demjenigen, okay, und jetzt stellen Sie doch mal die gleiche Frage hier dem männlichen Panel-Teilnehmer, der neben mir sitzt, was der dazu sagt. Ja, das ist so eine typische Stereotype. Frauen sind entweder halt die Karrierefrauen und Rabenmütter oder sie sind halt irgendwie die Heimchen am Herd. Und da tun wir uns so leicht da reinzuslotten in diese Stereotype. Und die Wahrheit liegt immer viel bunter heute. Und es ist besser geworden. Also vor 22 Jahren, als mein Sohn dann auf die Welt kam und ich Vollzeit gearbeitet habe, habe ich mir viele sehr merkwürdige Ratschläge und sehr merkwürdige Kommentare anhören müssen. Ich sehe heute auch viel mehr junge Frauen, die versuchen, das ganz gut hinzubekommen. Und wenn ich mal schaue, meine Großmutter war da sehr ermutigend für mich. Die hat immer gesagt, ich weiß gar nicht, was das alles soll. Wäre jetzt mal ganz ehrlich. Also ich habe 3 Kinder großgezogen, ich habe nebenher gearbeitet. Ich hatte zu Hause keine Waschmaschine, ich hatte keinen Staubsauger, ich hatte das alles nicht. Und ich meine, da hat überhaupt niemand drüber sich unterhalten, wie machen wir das alles. Das haben wir auch hinbekommen. Ja, dann dachte ich immer, naja, also dann, ich habe einen Staubsauger, ich habe eine Waschmaschine, dann schaffen wir das doch auch. Ich habe ungefähr zwischen 30% und 40% weibliche Kunden. Das liegt ganz einfach daran, dass meine Kunden auf Manager sind und da gibt es nicht so viele Frauen. Also, aber bei denjenigen, mit den Frauen, die ich arbeite, ist ein ganz typisches Phänomen, die sind alle so ein bisschen in die Falle getreten. Ich bin selber groß. Dieses, vielleicht auch der Preis der Emanzipation, dass wir jetzt beweisen müssen, dass wir es ja auch selber hinbekommen alles. Oder dass man uns ja lange gesagt hat, du kannst das jetzt auch alles. Und Frauen suchen sich nicht so viel Hilfe. Und auch in der Karriere, man kann heute keine Karriere machen ohne Unterstützung. Für einen Spitzensportler ist es jedem einsichtig, wer zur Olympiade will, braucht einen Coach, einen Trainer, einen Physiotherapeuten, unterstützendes Team, tolle Kollegen, mit denen er trainieren kann. Ja, der braucht ganz viel Hilfe. Wir glauben, wir könnten sehr komplexe Karrieren hinlegen, ohne dass wir da Hilfe von irgendjemand holen. Das ist auf jeden Fall zumindest dumm. Da sind Männer in der Tat schlauer. Die meisten Männer, die ich kenne, kommen in früheren Stadien zum Coach, weil die suchen sich Hilfe und Wettbewerbsvorteil vor den Kollegen. Frauen kommen dann, wenn sie einen immensen Leidensdruck haben, wenn sie es eigentlich nicht mehr aushalten, kommen die Frauen dann meistens zu mir. Ja, entweder weil sie dann einen neuen Job suchen wollen oder weil sie so am Oberkante stehen, dass es so schrecklich wird. Und das ist in der Tat so, wir können unglaublich Frauen ermutigen, um Hilfe zu bitten. Wir können Hilfe anbieten. Wir können jemand sagen, Mensch, es gibt heute so viel, mach doch mal. Und auch sehr gerne die Sportanalogie nutzen. Ich habe festgestellt, es ist jedem sehr klar, wenn ich heute einen anspruchsvollen Job machen möchte, das ist ähnlich wie ein anspruchsvoller Spitzensport, dann bitte mit aller Unterstützung, die geht. Und man wird besser dadurch und man hat noch viel mehr Spaß, wenn man Unterstützer an seiner Seite hat. Was ich auch immer zu meinen weiblichen Kunden sage, ich glaube, dass wir viel zu sehr diese Märchenstereotype in uns aufgenommen haben. Also Sie kennen alle, wir sind alle aufgewachsen mit den schönen Märchengeschichten und es ist auch was ganz Tolles, wenn einem das jemand vorliest oder wenn man es dann auch später selber liest. Aber da drin sind die Frauenrollen sind schon ein bisschen bizarr bei genauer Betrachtung. Es gibt halt die Prinzessinnenrolle. Wenn Sie mal schauen, wie viele Mädchen Prinzessin sein wollen an Fasching. Prinzessin ist diejenige, die gefallen muss, die warten muss, bis der weiße Ritter kommt und sie erwählt. Das ist eine ganz passive, das ist eine grauenvolle Rolle. Eine Prinzessin bittet ja auch nicht andere, sondern die wartet ja, bis jemand kommt und macht. Und dann gibt es die Königin, die sehr häufig mit der bösen Hexe so ein bisschen vermischt ist. Das ist dann diejenige, die den Hofstaat regiert. Ja? Die sagt, wo es lang geht. Aber das sind halt die böse Schwiegermutter oder so. Im Märchen. Ganz häufig sind diese Rollen nicht so positiv belegt. Und ich sage immer, warum nicht mit so einer Königinhaltung hinzugehen, ist viel, viel schlauer wie mit einer Prinzessinhaltung. Das heißt nicht von oben herunter und das heißt nicht überheblich, das meine ich gar nicht, aber das heißt, warum können wir nicht unsere Entscheidungen für uns treffen und warum können wir uns nicht wehren, uns um Hilfe bitten, für uns selber eintreten und es ist alles mal schlauer, als zu warten, bis irgendjemand kommt, der uns entdeckt. Ja, ist auch bei Frauen ganz häufig so, die glänzen unheimlich, sind fleißig, machen einen ganz tollen Job und haben die Erwartungshaltung, dass ihr Chef ja schon sieht, wie gut sie sind. Und die wundern sich dann, wenn ein Job zu vergeben ist und eine Beförderung ansteht, dass es jemand anders wird. Ja, ich habe natürlich auch, wie viele, ganz am Anfang mit Leistungen geglänzt. Das ist auch üblich. So die ersten Karrierestufen glänzen sie mit Leistung, weil da geht es noch darum, dass sie operativ arbeiten. Wenn sie dann den Sprung machen möchten von so einem mittleren Management in ein etwas höheres Management, dann zählt nicht mehr nur die eigene Leistung, sondern dann müssen sie zeigen, dass sie das schon können, was die nächste Position verlangt. Und da geht es dann viel mehr um solche Dinge wie strategisches Denken, ein gutes Stakeholder-Management, weil sie müssen plötzlich ganz viele Leute abholen und ganz viele unterschiedliche Interessen orchestrieren und im Zaum halten und in Richtungen bewegen können. Sie müssen toll kommunizieren können. Sie müssen ein Team zusammenstellen können, die führen können. Das sind Fähigkeiten, die andere Dinge abverlangen, wie rein operativ auf sein Fachgebiet zu glänzen. Ich habe am Anfang auch tatsächlich mit großen Augen gesehen, wie Leute befördert wurden, von denen ich dachte, also das sind nicht die Besten. Also ich glaube, dass tatsächlich, wenn man Interesse hat, voranzuschreiten und gar nicht mal nur um die Karriere zu machen. Mein Treiber war nie Karriere machen, aber ich habe immer gesehen, mein Chef hat mehr Gestaltungsspielraum als ich. Das habe ich sehr sexy gefunden. Also Gestaltungsspielraum ist für mich was mir ganz wichtig ist. Wenn man die Dinge besser machen möchte, braucht man die Macht und den Gestaltungsspielraum, es auch tun zu können. Und ich habe immer festgestellt, der eins war da oben, der hat noch mehr. Also hatte ich immer so eine leichte Tendenz, nach oben zu schauen. Und ich wollte gestalten. Wenn man das möchte, wenn man für sich selber sagt, man hat dieses Gestaltungsmomentum und man möchte Dinge voranbringen in einem positiven Sinne, dann sollte man frühzeitig anfangen, sich schlau zu positionieren. Weil das eine ist die Leistung, das andere ist aber auch sichtbar zu werden mit seinem ganzen Spektrum, das man anbietet und nicht nur die operative Leistung. Das heißt nicht, dass man sich verbiegen soll und auch nicht zum Gockel auf dem Misthaufen werden, das meine ich damit nicht, aber so ein schlauer Weg dahin ist auf jeden Fall mit Sicherheit der richtige.